Ich habe die Predigt für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst überschrieben mit dem Titel Blicke gegen die Hoffnungslosigkeit. Und ich möchte uns einen Text lesen aus dem Propheten Jesaja, einige Verse. Jesaja 40, die Verse 26 bis 31 nach der Übersetzung Luther 2017. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies alles geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was für ein Text, habe ich gedacht, als ich ihn gelesen habe. Voller schöner Worte und Bilder, voller Tiefe, voller Lyrik. Tiefe in einer schweren Situation. Ich finde, dass die Schwere so ein Stück spürbar ist, wenn man zwischen den Zeilen sich hineinfühlt. Und auch die Verzweiflung. Es sind Worte, die an Menschen gerichtet sind, die der Verzweiflung sehr nahe sind. Menschen, die nicht mehr können. Menschen, die keine Kraft mehr haben und das Gefühl, die Erde tut sich auf und droht uns zu verschlingen. Ein tiefes Gefühl. Sie haben alles gegeben, haben alles versucht, um mit der Situation klarzukommen. Haben sich gesagt, wir schaffen das, es wird schon wieder werden. Ich weiß nicht, wie lange das schon ging, aber jetzt spüren sie, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, die Kraft reicht nicht aus, sie sind müde, sie sind kraftlos geworden. Und dieses, wir schaffen das schon, wenn wir nur unsere Kraft zusammennehmen, ist zur Resignation geworden, zur Frust, zur Hoffnungslosigkeit, kann man sagen. Es ist ein, wie soll es nur weitergehen? Es ist ein, was soll nun noch daraus werden? Und auch, wo ist eigentlich Gott? Was bringt uns der Glaube eigentlich noch? Solche Fragen stellen sich die Menschen, an die dieser Text zunächst gerichtet ist, aus dem Propheten Jesaja. Und auch wenn die Situation, in die dieser Text hineinspricht, viele, viele, viele Jahre her ist, schon lange her ist, so sind die Fragen, die sich die Menschen stellen, doch Fragen, die sich Menschen heute ganz genauso stellen, wenn man mal hinhört. Diese oder eine andere Frage. Menschen in Krisen. Menschen, die in Seelsorge kommen. Menschen, die existenzielle Fragen nach Leben und Glauben haben. Das kennen wir genauso. Vielleicht auch aus unserem eigenen Leben, aus der einen oder anderen Situation. Was war passiert damals? Wie war die Situation der Menschen, an die diese Verse zunächst gerichtet waren? Israel war in der Krise. Alles, was Bedeutung für sie hatte, gab es so nicht mehr. Das Land, das Gott ihnen verheißen hatte, war nicht mehr in ihrem Besitz. Der Tempel, der Ort, wo sie Gott begegnen konnten, wo sie Gottesdienst gefeiert haben, wo ihr Glaube ganz zentral war und sie Erfahrung mit Gott gemacht hatten, dieser Ort war zerstört. Und sie waren weggeführt worden aus ihrem Land. König Nebukadnezar von Babylon war gekommen und hatte mit seinen Truppen alles zerstört. Und er hat sie mitgenommen. Zumindest die oberen Schichten der Bevölkerung hat er mitgenommen nach Babylon. In ein fremdes Land. Das heißt, alles, was ihr Leben ausgemacht hat, scheint nicht mehr da zu sein. Und sie sitzen in Babylon, einem fremden Ort, fremde Kultur, isoliert, nichts übrig geblieben. Und der Gedanke, das wird sich auch nicht ändern, der frisst sich mehr und mehr von Generation zu Generation hinein in das Gedächtnis dieses Volkes. Das ist endgültig. Wir werden unsere Heimat nicht wiedersehen. Und das ist das Äußerliche, das Innerliche kommt dazu. Abgeschnitten von dem, was meinen Glauben ausmacht. Abgeschnitten von der Hoffnung. Und jetzt klagen sie und sagen, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Mit anderen Worten, Gott ist doch ganz egal, wie es uns hier geht. Ihm ist doch ganz egal, was hier eigentlich los ist. Er bekommt es doch noch nicht mal mit. Man dachte damals, im alten Orient war dieses Denken verbreitet, dass ein Gott an ein bestimmtes Land gebunden war. Also jede Gottheit hat so ihr eigenes Land. Und damit verbunden war der Gedanke, wenn man ins nächste Land geht, dann endet auch der Einfluss dieser Gottheit. Deswegen war ganz klar, wenn wir aus unserem verheißenen Land weg sind, dann sind wir weg aus dem Einflussbereich Gottes. So dachten die Menschen. Und dann sind wir allein, wir sind schutzlos ausgeliefert. Das heißt, dass Gott nicht nur nicht helfen will, dachten sie, sondern er kann es auch gar nicht. Er bekommt es nicht hin. Wir haben Gott verloren. Wir sind verloren. Alles ist aus. Das war das Gefühl, dieser Grundton, der vorherrschte. Müdigkeit, Frustration, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Und auch wenn die Situation der Israeliten doch so anders ist als unsere Situation heute, so sind doch diese Gedanken und Gefühle, die dazugehören, welche die Menschen von heute nicht unbekannt sind. Menschen, die in Krise sind. In den Krisen dieser Welt. Wir haben ein bisschen davon gehört, dort wo Krieg und Not ist, dort wo Naturkatastrophen hereingebrochen sind und dort wo manch andere innere Not und äußere Not Menschen heute berührt. Dort sind die Gefühle und dieses Ich bin allein, ich kann nicht weiter ganz genauso da. Wir fühlen uns außer uns. Wir fühlen uns hoffnungslos. Und gute Ratschläge und Worte, die irgendwie versuchen zu helfen in solchen Situationen, scheinen doch nicht zu helfen und eigentlich an der Situation vorüberzugehen. Solche Situationen sind unglaublich herausfordernd und sie bringen uns ans Ende unserer Kraft, manchmal an den Rand der Verzweiflung. Wie kann uns das, was Menschen jahrzehntelang geglaubt haben und gelebt haben. Wie kann das in solchen Situationen noch tragfähig sein? Wie kann der Glaube, der unser Leben vielleicht ein Leben lang bestimmt hat, in Situationen der Schwere uns Fundament sein und uns tragen und uns neue Kraft geben? Und an dieser Stelle setzt dieser Predigttext erneut ein vom Propheten Jesaja, genau in dieser Situation. Er redet zu Menschen, die verzweifelt sind. Und nicht nur zu den Israeliten damals, sondern als prophetischer Text genau in unsere Zeit hinein, in unser Leben hinein. Zunächst einmal sagt Jesaja im Auftrag Gottes zu den Israeliten und ich glaube auch zu uns, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer verzweifelt ist, wer müde ist, der senkt in der Regel seinen Kopf. Der hebt nicht seine Augen. Der sieht nach unten. Und was sieht man, wenn man nach unten sieht? Ganz oft noch mehr Hoffnungslosigkeit. Eine Spirale, die in den eigenen Gedanken mündet. Man ist auf das eigene Problem geworfen. Fokussiert auf die Verzweiflung, sieht Angst, sieht Hoffnungslosigkeit und sich selbst darin. Und das Ganze hat manchmal so eine Tendenz, zu einer Art Sog zu werden, was einen noch mehr runterzieht. Und jetzt sagt Jesaja, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Jesaja sagt nicht, du musst es so und so machen. dann wird es schon wieder. Er gibt nicht irgendwelche guten Ratschläge, denn Ratschläge werden zu Schlägen und manchmal zur Anklage in solchen Situationen, sondern er sagt, hebt eure Augen auf, hebt den Kopf hoch, hebt deinen Blick. Hör auf, nur auf die Situation zu schauen, die so notvoll ist. Er sagt das, weil er weiß, dass dadurch eine andere Perspektive in unser Leben hineinkommt. Raus aus dem fixierten Blick nach unten, hin in die Weite. Schau mal ganz woanders hin. Sieh erst mal ab von dem, was dich gefangen nimmt. Weg von der Verzweiflung, von der Angst, von der Hoffnungslosigkeit. Heb den Blick auf, veränder die Perspektive. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Und was sehen Menschen, wenn sie den Kopf nach oben heben? Nun, man kann sich das vorstellen, wenn wir als Jugendliche auf Freizeiten waren und am Lagerfeuer saßen in einer lauen Sommernacht und wir den Kopf nach oben gehoben haben, was haben wir gesehen? Wir haben die Sterne gesehen, den Himmel, die Weite. Und genau das ist hier auch im Hintergrund des Textes die Idee. Menschen der damaligen Zeit sehen die Sterne im Himmel. Und im Hintergrund war gedacht, dass die Babylonier, wo die Israeliten ja jetzt leben mussten, oft zu den Sternen aufsahen. Sie verehrten die Sterne nämlich als Götter. Jedem Stern war eine Gottheit zugedacht. Und Marduk war der höchste Gott der Babylonier, der oberste Sonnengott. Und jetzt fragt Jesaja, wer hat sie alle geschaffen? Und er antwortet selbst, es ist Jahwe, der sie bei ihrem Namen gerufen hat. Es ist Gott der Herr, der sie geschaffen hat. So groß ist Gott selbst hier in Babylon, liebe Israeliten. Wo ihr dachtet, dass Gott weit weg ist, da dürft ihr erkennen, dass er ganz nah ist und dass er größer ist als all das, was ihr hier seht. Größer als die Götter der Babylonier, er hat sie alle gemacht. Er hat alles in seiner Hand. Er hat alle Macht. Das ist das, was Jesaja hier den Israeliten, die so in der Hoffnungslosigkeit sind, mitgibt. Hebt die Augen auf und seht, dass Gott größer ist als eure Not, größer ist als euer Umfeld, größer ist als das, was ihr wahrnehmen könnt und erlebt. Und es ist kein billiger Trost, den Jesaja hier den Israeliten rüberbringt. Er sagt nicht, Kopf hoch, wird schon wieder, so mit einem Schulterklopfen oder so. Du schaffst das schon. Er sagt ihnen auch nicht, schau mal, dass ihr eure Kräfte zusammennehmt, richtig anpackt und dann irgendwie selber das schafft, da rauszukommen. Er erklärt ihnen auch nicht den Grund für ihre Situation, warum sie hier in Babylon sein müssen und was sie alles falsch gemacht haben und. Wäre sicher alles möglich gewesen. Er sagt ihnen auch nicht, ihr müsst das einfach so glauben. Oder macht ihnen einen Vorschlag, wie sie das Leben in Babylon noch besser gestalten können. Nein, er sagt ihnen, hebt euren Blick hoch. Hebt euren Blick zu dem, der alles gemacht hat. Hebt euren Blick zu dem, der alle Macht hat über eure Situation und der noch viel, viel größer ist als das, was ihr seht und erlebt. Und weil er das geschaffen hat und es in seiner Hand hält, deswegen könnt ihr darauf vertrauen, dass er mit euch ist und dass er auch für euch einen guten Weg hat und euch begleitet, liebe Israeliten. Er hat sich nicht zurückgezogen. Er hat euch nicht vergessen. Er ist da. Er ist mittendrin in eurer Situation. Hebt eure Augen auf und seht. Das ist das, was Gott uns genauso zuspricht in unseren Situationen der Hoffnungslosigkeit. Hebt eure Augen in die Höhe und schaut zu ihm, weil er andere Perspektive gibt, weil ihr darin entdecken könnt, wie groß Gott ist. Und weil wir der Spirale von Angst und Hoffnungslosigkeit so etwas entgegensetzen können, den anderen Blick, Gottes Perspektive. Aber reicht das denn aus? Hilft mir das? Wie soll ich denn allein durch Veränderung meiner Perspektive weiterkommen? Vielleicht aus Hoffnungslosigkeit und Not herauskommen? das ändert doch noch nichts an meiner Situation, das allein. Das allein ist ein Anfang, aber es kommt noch mehr dazu. Die Antwort der Israeliten auf diesen Perspektivwechsel, sie scheint ja auch gewesen zu sein, ist das etwa alles, lieber Jesaja? Das allein trägt doch nicht. Sie sagen ja, dass sie das Gefühl haben, Gott hat uns verlassen und sieht uns nicht. So stark ist diese Not. Und nun redet Jesaja ein zweites Mal. Er fragt nach. Und auf die Antwort der Verzweifelten folgt eine zweite Frage, aber nicht als Anklage, sondern oder als Gegenfrage. Auch nicht als Argument oder Ratschlag, vielmehr als eine seelsorgliche Frage spricht Jesaja sie an. Haus Jakob, weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Das ist kein Verurteilen oder rauer Ton. Hättest du mal richtig hingehört, Haus Jakob oder Haus Israel? Sondern es ist ein intensives, seelsorgliches Nachfragen. Ein Nachfragen nach den Erfahrungen, nach dem Erlebten, nach dem, was diese Menschen in ihrem Leben mit ihrem Gott bereits erlebt haben. Es ist ein Suchen danach, wie Gott in ihrem Leben sichtbar gewesen ist. Als Menschen können wir manchmal erst im Rückblick erkennen und wahrnehmen, wo Gott gehandelt hat. Das sehen wir nicht, wenn es uns vor Augen steht, sondern manchmal eben erst im Rückblick. Manch gute Erfahrung, die uns geprägt haben, manche Erinnerung mit unserem Gott. Aber da ist eine Kraft dahinter, das Rückblicken zu sehen und wahrzunehmen. Das ist eine Möglichkeit, eine Ressource der Erinnerung in unserem Leben. An das zu denken, was ich schon mit meinem Gott erlebt habe in meinem Leben. Mich zu erinnern an das, wo Gott in meinem Leben stark gehandelt hat, wo er mich getragen hat. Mich zu erinnern an die Situation, wo er getröstet hat, wo er mich aufgebaut hat, wo er mich gerettet hat, wo er mich versorgt hat. Das steckt hinter dieser Frage, die Jesaja hier den Israeliten stellt. Erinnert euch. Erinnert euch an das, was ihr mit Gott erlebt habt. Ein Gott, der Treue hält. Ein Gott, der euch erwählt hat. Ein Gott, der euch befreit hat. Das alles und noch viel mehr haben sie erlebt. Durch die Geschichte dieses Volkes hindurch. Vor der großen Krise von Babylon. Und dieser Gott, er ist immer noch derselbe, auch wenn die Erfahrung von damals im Moment nicht die erste Geige spielen. Gott ist einer, der ewig Treue hält. Einer, der die Erde geschaffen hat und der nicht müde oder matt wird. Und sein Verstand ist unausforschlich, formuliert Jesaja. Kurz, Gott ist immer noch derselbe, auch in eurer Situation heute. Und er wird euch genauso nicht fallen lassen, liebe Israeliten, wie er es auch damals nicht getan hat. Schaut darauf, vergewissert euch neu. Und dieses Erinnern ist etwas, was auch uns tragen und bewusst werden kann in Situationen der Hoffnungslosigkeit. Das Erinnern daran, wie hat Gott in meinem Leben schon gewirkt? Wie habe ich ihn erlebt? Und darin zu entdecken, es ist ein Gott, der nicht schwach ist, sondern der stark ist, der regiert und der alles an sein Ziel führt. Und sein Ziel mit uns ist Rettung, ist Erlösung, ist Erneuerung. Auch dann, wenn vieles verborgen bleibt und wir nicht verstehen. Das hebräische Wort hier im Hintergrund des Textes, Tabunah steht dort, das meint so etwas wie eine unergründliche Einsicht Gottes. Wir können Gott nicht verstehen, nicht endgültig verstehen. Aber es ist ein Gott, der uns nicht vergessen hat. Jesaja sagt den Leuten, ja, natürlich kann man müde und matt werden. Das ist ganz normal. Vermutlich gibt es auch allen Grund dazu. Natürlich kann man schwach werden. Das geht auch den Stärksten so. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, formuliert Jesaja. Und sich zusammenreißen ist nicht der Weg, der etwas bringt, aber sich zu erinnern. Deswegen erinnere dich, weil das den Boden unter den Füßen schaffen kann. Weil ich klarer sehen kann, weil ich mich neu vergewissern kann. Dieser Gott ist derselbe auch heute. Auch dann, wenn die Realität mir versucht, gerade etwas anderes klar zu machen. Für uns gilt das genauso. Wir haben einen Gott, der lebt und der alle Macht hat. Und wir haben einen Gott, der Geschichte mit uns geschrieben hat, an die wir uns erinnern dürfen. Wie hast du Gott erlebt in deinem Leben? Wenn du dich mal erinnerst, welche Situationen fallen dir ein aus deinem Leben? Wie hast du ihn erlebt? Und dann kommt das große Aber. Aber, hier setzt nun Jesaja noch etwas entgegen. Entgegen die Verzweiflung, entgegen der inneren Stimme, die festhalten will und sagen will, das hilft alles nichts. Das einzige Mal in diesem Abschnitt erklingt dieses Aber. Und es ist wichtig, seelsorglich ein Aber den destruktiven Stimmen unseres Lebens etwas entgegenzusetzen. Jesaja sagt, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Harren. Das Verb im Hebräischen hat eine große Bedeutungsvielfalt. Es kann mit Hoffen, mit Vertrauen, mit Warten, mit Durchhalten übersetzt werden oder wie Luther es eben übersetzt, mit Harren. Es kann so umschrieben werden, da entscheidet sich einer zu vertrauen und bleibt fest in seiner Entscheidung. Und das ist gemeint, wenn von Vertrauen und Hoffnung gesprochen wird. Das ist ja nicht etwas, das einfach so da ist, dieses Harren auf Gott. Das ist ja nichts, was einfach so über uns kommt, sondern es ist etwas, für das ich mich entscheide. Es ist etwas, an das ich glaube. Es ist ein Jemand, ein Gott, dem ich vertraue. Trotz aller Umstände. Für solchen Glauben, für solches Vertrauen und solche Hoffnung gibt es keine Methodik, kein Patentrezept. Es ist auch nicht etwas, das ich tun kann. Es lässt sich nur leben. Eben eine Entscheidung und dann eine Haltung Gott gegenüber. Und von Menschen, die so sind, sagt der Prophet Jesaja, dass sie neue Kraft bekommen, weil die Kraft Gottes sie erfüllt. Wir sind aufgefordert, wie die Adler zu sein und uns für Hoffnung zu entscheiden und daran festzuhalten, trotz Krise, trotz Hoffnungslosigkeit, trotz manchem, was uns herunterziehen kann. Das ist dieses Aber im Text, dieses Aber, was wir entgegensetzen dürfen, als Menschen, die Jesus kennengelernt haben und die mit ihm in Beziehung leben und die ihm vertrauen. Dieses Aber entgegensetzen, diesen Dingen, die Not machen, inmitten der Krise, inmitten der Hoffnungslosigkeit. Warum? Weil Gottes Wirklichkeit viel mehr ist als Hoffnungslosigkeit. Viel mehr ist als eine Realität, wo manches krisenhaft belastet ist, in dieser Welt oder in unserem eigenen Leben. Weil Christus auferstanden ist und weil er alle Macht hat und weil er da ist und da bleibt und uns begleitet inmitten von Krise und Hoffnungslosigkeit und dahindurch wir an seiner Seite und er an unserer Seite, getragen und gehalten durch den Auferstandenen mit der Hoffnung der Auferstehung, die uns vorausgeht. Deswegen hebt eure Häupter. Schaut weg von der Krise, von der Hoffnungslosigkeit. Schaut auf den Gott, der alle Macht hat, der viel größer ist als all das, was in dieser Welt ist und in unserem Leben Macht ergreifen will. Und erinnert euch an das, wie ihr Gott erlebt habt. Vergewissert euch neu, er ist derselbe, der heute da ist in eurem Leben. Und entscheidet euch für Hoffnung, für Vertrauen, für Glauben und setzt dieses Aber, dieses Trotzdem den destruktiven Kräften entgegen, weil Gottes Wirklichkeit mehr ist als Krise und Hoffnungslosigkeit. Weil Gottes Wirklichkeit Hoffnung ist und Kraft ist und Veränderung und lebensbringende Zukunft. Weil er Kraft ist und weil er da ist. Amen.